Ich habe ja letztes Mal Sachen gesagt, die vielleicht provokativ waren. Ich darf heute noch mal da sein. Von dem her gehe ich aus, dass da der Gemeindeleitung nicht entschieden worden ist, dass man da den nicht mehr vorstellen darf. Ich finde aber cool, dass aber die einen sich darüber Gedanken gemacht haben und mich auch konfrontiert haben. Das war das Ziel. Dann habe ich eine andere Nachricht, heute mal die ganze Familie Häckli mitgenommen haben, also heute die Volldosis. Dann das Thema Glauben ist ja eigentlich ein ganz einfaches Thema. Jeder weiß, um was es geht. Da meine Dingheit auseinander. Hast du noch eine andere? Das Thema Glauben ist ja ein relativ einfaches Thema. Da kommt jeder draus und es ist eigentlich alles geklärt. Und trotzdem, als ich dem Thema nachgegangen bin, vor allem, wie ich es auch letztens schon angetönt habe, wenn du es deinen Kindern erklären musst, warum du an Gott glaubst. Oder hast du eine Lösung?
Ja,
das ist cool. Weil es kritzelt mich am Grosshirn dort. Also ich glaube, ich habe eins. Gut, ja, ist gut, danke.
Ist gut?
Mhm. Ja, jetzt habe ich wieder eine rechte Wöhle hier. Und das Thema ist aber dann auf einmal nicht mehr ganz so einfach, wenn du vielleicht deinen Kindern erklären musst, die so in der Teenagerphase sind und sagen, wieso glaubst du an Gott und beweis mir mal die Existenz von Gott. Oder wenn du vielleicht im Bus oder an der Arbeitsstelle mal erklären musst, wieso du überhaupt glaubst. Ob da nur eine psychische Wallung ist oder ob du Fakten hast. Das ist so die Ausgangslage von dieser Predigt. Den ersten Teil haben vielleicht nicht ganz alle gehört, darum gumpe ich noch ganz kurz schnell drüber. Genau. Wir haben das Glaubensbekenntnis als Grundlage genommen und sind dann nachher reingestiegen, wie kann ich den Glauben erklären. Und der russische Astronaut hat Gott nicht gefunden, als er das erste Mal im Weltall war. Somit haben sie entschieden, dass es keinen Gott gibt. Und so sind wir dann reingegangen und haben eine Exkursion gemacht in die Wissenschaft und haben festgestellt, dass auch die Wissenschaft zeigt, dass es einen Schöpfer braucht, dass es Gott gibt. Wir sind nachher auf Prophetien eingegangen und haben festgestellt, dass es Prophetien gibt, die schon eingetroffen sind. Auch das zeugt von der Allmacht Gottes. Und so stehen wir jetzt heute da und machen den Rückblick fertig und gehen nachher in den zweiten Teil. Es ist mir einfach wichtig, einmal festzuhalten, die wichtige Erkenntnis, die wir uns auch rausgenommen haben, ist, wie erkennt man die Realität von Gott? Und da haben wir eine Aufgabe, nämlich gläubige Menschen sind ein Beweis für die Existenz Gottes. Ich habe dort einen Vergleich genommen. Den Wind kann man nicht sehen, Gott kann man auch nicht sehen und den Glauben kann man auch nicht sehen. Aber wenn der Wind Blätter zum Rascheln bringt, dann wissen wir, da ist Wind. Und unsere Aufgabe ist Blätter rascheln. Das war mir ein wichtiger Punkt letzten Sonntag. Und schließe jetzt den Rückblick noch ab mit etwas, was ich euch letztes Mal unterschlagen habe, aus Zeitgründen. Und zwar, woher kommt denn der Glaube? Wir haben auch gehört, dass Gott den Glauben uns wirkt. Aber wie komme ich denn persönlich dazu, zum Glauben zu kommen? Ist das per Zufall? Und da steht im Römer 10, Vers 14, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist es ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die Nachricht, ist es, kommen zu sehen, die... Genau, da ist es ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Es ist mir einfach noch wichtig zum Abrunden, der Glaube, den wir haben, jeder hier drinnen, basiert auf der Bibel und ist durch die Sonntagsschule, durch die Jungschi, durch die Älteren, durch den Gottesdienst, durch eine Predigt in mir gewachsen. Also Predigt, nicht nur in dieser Form, grundsätzlich Informationen aus der aus der Bibel, die sind entscheidend, dass unser Glauben kann entstehen. Und wenn wir uns dann Bewusstsein und Unterbewusstsein haben, dann denke ich, führt es dazu, dass jeder in seinem Leben versucht, eine Predigt zu halten. Damit meine ich eben genau die Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Das kann ein Zeugnis sein am Arbeitsplatz oder auch irgendein Dienst in einer Gemeinde. Und so schließe ich jetzt eigentlich den Rückblick ab, und wir gehen führen. Und jetzt, heute wird es ziemlich praktisch. Einerseits ist ja noch eben da meine Behauptung offen, dass Glauben allein bringt mich nicht in den Himmel. Es braucht Werk. Wer sagt denn so etwas, oder? Das stimmt doch nicht. Jetzt haben wir das Leben lang gehört. Delian, du hast es auch gesagt. Jetzt kommt der mit so einem Quatsch, dass es noch Werk braucht. Leistungsdenken, oder? Typische Löninger. Ich komme heute drauf, wir werden das sicher klären heute und ich glaube, wir werden ziemlich einig rausgehen heute. Wie erkläre ich den Glauben? Wir gehen in dem weiter. Wir sind ja, wie gesagt, aus dieser Exkursion zurückgekommen letzten Sonntag und ich mache jetzt eigentlich weiter, im konkreten Glauben, im Alltag zu verstehen und leben. Und so hat zum Beispiel der Albert Einstein gesagt, losgelöst aus religiösen Empfindungen heraus, aber Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Es ist auch darum gegangen, und das hängt auch mit Glauben und Werk zusammen, mit deren Aussage oder Tatsache, dass ich Gott kann feststellen kann, funktioniert nur durch eine persönliche Erfahrung. Ich kann Gott nicht sehen, ich kann ihn nicht schmecken, ich kann ihn konkret auch nicht hören. Ich will das nicht über das Thema «Ich habe Gott gehört» reden, sondern es geht mir einfach darum, grundsätzlich ist Gott eine Theorie für uns. Oder kann es jetzt hinten gerade jemand schnell beweisen, dass es Gott gibt, oder? Also das Einzige, zum herauszufinden, ob es Gott gibt, ist, ich brauche eine persönliche Erfahrung. Einfach nur so ein bisschen ausprobieren funktioniert nicht. Das ist wie in meiner Ehe. Ich weiss, wie die Ehe ist, erst wenn ich geheiratet bin. Ich kann zwar eine Freundin haben und eine Freundschaft haben und ich kann alles haben, Sex haben und alles, aber das ist keine Ehe im Sinne von Gott. Erst wenn ich den Fingerring anhabe und es definitiv ist, ich nicht mehr zurück habe oder nicht mehr so einfach, erst dann weiss ich, was das wirklich bedeutet. Also ich kann es nicht nur schnell in einem Schnupperkurs ausprobieren. Die Hauptaussage ist, ich muss mich auf Gott einlassen. Glauben in der Theorie führt zu gar nichts. Wie es auch der Einstein sagt, Lernen ist Erfahrung machen. Ich muss mit Gott ein Leben starten. Alles andere ist reine Information und hat keinen Output. Und um hier den Spreu vom Weizen zu trennen, hat Hans-Peter Reuer eine gute Symbolik verwendet. Kennt all den Yeti? Wer kennt den Yeti nicht? Ich finde es so schlimm. Okay, dann gehen wir noch ganz kurz. Gut, die Hälfte kennen den Yeti, die anderen getraut sich nicht zu sagen, dass sie ihn nicht kennen. Also der Yeti ist, ganz ein grosser Eisbär vom Aussehen her, irgendein grosses Tier, das man noch nie wirklich gesehen hat, aber man hat schon Fußabdrücke gesehen, riesige Fußabdrücke im Himalaya. Sehen wir auch den Reinhold Messner, der bekannte Bergsteiger, haben schon gesehen. Ich vermute, der hat hier gerade ein bisschen Kalt gehabt. Auf jeden Fall, der Yeti ist nicht bewiesen. Aber vielleicht gibt es ihn ja. Ich will nicht sagen, es gibt ihn nicht. Jetzt aber egal, ob du an Yeti glaubst oder nicht. Egal, ob es den Yeti gibt oder nicht. Es ändert für uns nichts, oder? Es hat keine Auswirkung. Und so ist es auch mit dem Glauben. Glaubst du an Gott? Hat das für dich eine Auswirkung? Es hat für viele sagen auf dieser Welt, sie glauben an Gott oder irgendeinen Gott. Hat aber keine Auswirkung. Aber sie glauben. Kommen jetzt in den Himmel. Weil sie glauben ja an Gott. Hat da jemand eine Meinung? Kommt nicht in den Himmel, aber er glaubt. Es steht ein bisschen, wer glaubt und sich taufen lässt, kommt in den Himmel. Oder es gibt ja noch einen anderen Glauben, laut dem Hans-Peter, gibt es noch den Aspirin-Glauben. Und jetzt versuchen wir mal, den Spreu vom Weizen zu trennen. Wer kennt Aspirin oder hat schon Aspirin eingesetzt? Ich denke, alle oder fast alle. Jetzt, wer glaubt an Aspirin? Der Matt glaubt an Aspirin. An die Wirkung. Gut, du wirst aber recht konkret. He? Aber das finde ich gut, es geht nämlich genau um das. Rahel, du hast noch etwas sagen? Gut, die Leute in der Familie, he, dass sie da sehr differenziert damit umgehen, aber das ist genau ein wichtiger Punkt. Oder ein Aspirin, wir können an Aspirin glauben, aber wenn wir die Tabletten nicht nehmen, hat sie keine Wirkung. Wenn jetzt jemand Kopfweh hat, oder auf dem Bau, beim Benni, beim Stallbau, sich voll Hahnen auf die Hand schlägt und er Schmerzen hat, dann kann er lange Aspirin im Hosensack haben und daran glauben, dass das hilft. Erst wenn er die Tabletten nimmt, kann es die Wirkung entfalten und er kann trotzdem weiterarbeiten und kann die Schmerzen bekämpfen. Also an Gott glauben ist für gar nichts. Erst, wenn ihr mit Gottes Leben anfangen, wenn ihr euch für Gott entschieden habt und mit ihm einen Weg geht. Vielleicht ist der noch ein bisschen holprig, der Weg am Anfang oder auch länger, aber das ist entscheidend. Und all die, die jetzt reinhocken und den Jeti-Glauben haben, bleiben da, hört weiter zu, ich habe schon noch einen Vorschlag. Und alle die, die das Aspirin-Glauben haben und die Tabletten jeden Morgen einhauen, für die habe ich auch noch etwas. Also ich habe mir überlegt, heute wieder ein Buffet aufzubauen, das für jeden etwas hat. Und jetzt gibt es vielleicht noch einen, der sagt, ich bin weder der Yeti-Typ, noch bin ich der Aspirin-Typ. Ich glaube weder noch an gar nichts. Ich glaube an gar nichts. Aber für den habe ich etwas, weil Seb ist der mit dem grössten Glauben. Weil der glaubt nämlich alles andere und nicht an Gott. Und auf das kommen wir noch zurück. Also somit habe ich mal versucht, den Spreu vom Weizen zu trennen. Ist wichtig, wenn wir nämlich auf Glauben und Werk kommen nachher. Jetzt, wenn wir das noch ein bisschen weiter treiben, da kommt zum Beispiel die Lynn zu mir, das ist meine Tochter, und sagt, Papi, kannst du mir etwas reparieren? Ich kaufe etwas, ich rühre es fort, kaufe etwas Neues und bringe es ihr, weil sie es nicht merkt. Nein, natürlich tue ich es reparieren. Und gib es ihr wieder. Wieso kommt sie zu mir und will, dass ich ihr das repariere? Weil sie glaubt, dass ich das kann. Weil sie glaubt, dass ich ihr etwas reparieren kann, lässt sie etwas für sie tun. Also, das Entscheidende von unserem Glauben ist nicht, dass sie einen grossen Glauben hat, sondern das Entscheidende ist, an wer das sie glaubt oder wer das wir glauben und zulässt, dass er für uns etwas tut. Sie kann lange daran glauben, dass ich ihr Velo reparieren könnte. Wenn sie es mir nicht gibt und mich fragt, werde ich es nicht reparieren. Also der Glaube ist sehr etwas Aktives und nicht in der Theorie, ich glaube ein bisschen an Gott. Glauben an Gott bedeutet Interaktion mit ihm und dann kann er für uns etwas tun. Nicht der Glaube weckt Ding und Mensch, sondern Gott. Also nicht wir müssen ein Velo reparieren. Klar, wo wir selber Hand anlegen können, sollen wir es tun. Aber wenn wir wollen, dass Gott in unserem Leben etwas tut, dann müssen wir ihm auch die Möglichkeit geben. Und das ist Glauben. Ihm zutrauen, dass er es machen kann. Und da hat es im Hebräer 4, Vers 2 ja noch folgenden Vers. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren, die Israeliten, die in der Wüste sind, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nicht, denn sie haben Gottes Zusagen zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Ja, ich glaube schon, dass er mein Velo flicken kann, aber ich habe ihn gar nicht gefragt. Also der Glauben allein bewirkt noch gar nichts. Das Objekt ist entscheidend, wo man daran glaubt. Es bringt nichts, wenn man an irgendetwas glaubt, das zu nichts führt. Und weisst du mit dem grossen und dem kleinen Glauben? Da gibt es das Beispiel vom Eis. Wenn ich vor einem See stehe, der zugefroren ist, zum Beispiel in der Schweiz, dünnes Eis oder in der Schweiz, bis ein See mal zugefroren ist, dass ich drüber laufen kann, gibt es wenig Winter, die ich kenne. Eher noch, als ich klein war, weiss ich, sind wir schon auf See gehen, Hockey spielen. Aber damit ich auf den See gehe, brauche ich den Glauben, dass der Eis hebt. Also jetzt, wenn das Eis klein ist, braucht es relativ einen grossen Glauben, einen selbstbewussten Glauben. Wenn ich aber irgendwo in Kanada bin, vielleicht beim Robert in der Nähe, nein, dort ist auch nicht so kalt, aber wir gehen ein bisschen in den Norden noch mehr. Und dort ein See zugefroren ist und ich sehe, wie die Lastwagen noch drüber fahren, dann muss mein Glaube nicht sehr gross sein, dass ich auf das Eis laufe. Also, was ist jetzt wichtig, ein grosser Glauben oder ein grosser Gott? Und da geht es mir darum, dass Gott gross ist, sind wir uns eigentlich bewusst. Aber wissen wir es wirklich? Und wie wissen wir denn, dass er gross ist? Also wenn wir uns nicht mit Gott auseinandergesetzt haben, wissen wir auch nicht, wie dick der Eis ist und brauchen einen extrem grossen Glauben, weil wir unsicher sind. Also es geht mir heute überhaupt nicht darum, dass ihr einen grossen Glauben habt und ein grosser Glauben ist wichtig und gut. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir wissen, dass es Eis dick ist. Also beschäftigen wir uns nicht darum, wie gut ich jetzt glaube und wie gut ich jetzt da gehorsam bin und wie gut ich das alles mache, sondern beschäftigen wir uns mit dem Eis. Beschäftigen wir uns mit Gott und machen uns Gedanken darüber, wie gross das er ist. Dann ist der Glaube relativ einfach gelöst. Was sind die Folgen vom Glauben? Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Und zwar nochmal ein Stück praktisch. Alle oder viele da innen kennen so die Phasen in der Jungschi, wo man mal abseilen geht. Ich bin mal im Schweizer Bild oben mit Jungschälern abseilen. Ich weiß noch genau, ist ein relativ aufgeweckter junger Kerl gewesen. Ich schätze um die 6, 7 herum. Und wir sind dort im Schweizer Bild klettern. Und dann ist er hochgeklettert, relativ schnell und zügig. Er war ein geschickter Kletterer gewesen. Wo er oben war, schaut er runter und kommt einen Schock über. Also hat Angst bekommen, wie hoch das er oben ist. Und hat Angst gehabt, dass er runterfällt. Dann habe ich gesagt, du musst einfach dich raushängen lassen und dann kann ich dich wieder runterlassen. Aber dort oben zetert, Angst gehabt, hat sich nicht getraut, um in das Seil zu hängen. Dann habe ich kurz gewartet und dachte, ja, es gibt nichts. Du musst dich jetzt oben loslassen. Der ist im Felsen hineingegangen und hat sich verkrampft. Ich habe gesagt, du musst dich jetzt loslassen, ich lasse dich runter. Das hat nicht geklappt. Jetzt müssen halt schon die Pädagogen die Ohren zuheben. Dann habe ich an dem Seil ein bisschen gezogen und dann ist er von der Wand gekommen. Und dann konnte ich ihn runterlassen. Unten hat er logischerweise, also ich weiss, er ist niedergeschlagen am Boden gehockt. Hat gebrüllt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn oben los gewesen? Ja, ich habe nicht gewusst, ob da hebt und ob ich runterfalle und ob du mich hebst. Dann habe ich gesagt, glaubst du wirklich, dass ich den Willen hätte, dich zu fallen lassen? Oder glaubst du wirklich, ich habe da eine Seilschaft eingerichtet, die nicht hebt? Glaubst du da wirklich? Ja, nein, aber in dem Moment hatte ich Angst. Oder mir geht es in dem Fall um den Gehorsam. Wenn wir glauben, führt das zu Gehorsam. Und wenn wir nicht gehorsam sein wollen, weil wir nicht an Gott glauben oder nicht an seine Stärke oder Größe glauben, dann ist es wichtig, dass wir wissen, wie dick der Eis ist. Dass wir auch wissen, dass es eben verhebt, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Wie kann er mir jetzt beweisen, dass er mir vertraut, dass er mir glaubt? Dass er gehorsam sein will? Wie kann er das? Indem er nochmal hochklettert und nochmal ins Seil hängt. Und genau das hat er gemacht. Ich habe gesagt, hey, du hast mir jetzt gesagt, du glaubst. Du glaubst, dass das Seil hebt und du glaubst mir, dass ich dich nicht fallen lasse. Also kannst du jetzt nur eins, dann beweisen wir es. Und er ist nochmal hoch und ist oben kurz zögernd, aber ist in das Seil gehangen und ist runtergekommen wieder. Das war für ihn ein wichtiger Erlebnisschritt gewesen, weil genau von da war nämlich nachher die Andacht gewesen. Vertrauen auf Gott, wir kennen auch das Spiel, wenn man sich blind zurückheilt und hinten hebt einem jemand. Das haben wir nachher mit allen gemacht und haben versucht, das zu sensibilisieren, dass das Vertrauen auf Gott ist, geheilt. Ich will Folgendes daraus nehmen. Es ist nicht so wichtig, wie gross dein Glauben ist. Da gibt kein Punkt bei Gott, das glaube ich nicht. Nicht in erster Linie. Natürlich ist ein grosser Glaube nichts Negatives. Aber grundsätzlich geht es um das Mass beim Glauben, um das Mass von deinem Gehorsam. Das ist das, was für uns zählt, weil das führt zu einem Segen. Und jetzt kommen wir eben genau zu dem Punkt, wo wir hier ein bisschen aufgespannt haben. Warnung vor Glauben ohne Werke. Ich dachte, wer glaubt, nicht die Werke erretten mich. Jetzt hier innen Leute, die sich jetzt gerade äußern zu dem Thema. Weil ich habe ja das letzte Mal provokativ in die Runde gestellt und die einen haben mir dann auch gerade ziemlich klar erklärt, dass ich auf dem Holzweg bin. Natürlich bin ich das, aber eben nicht nur, sondern auch. Grundsätzlich gebe ich jedem Recht, der sagt, wer glaubt, kommt im Himmel. Das glaube ich auch, aber nur mit dem Aspirin-Glauben, nicht mit dem Yeti-Glauben. Mit dem Yeti-Glauben kommen wir nicht in den Himmel, da sind wir uns einig, oder wird jetzt da jemand ein Gegenargument vorbringen? Und so will ich das aus den Fakten heraus vorlesen. Jakobus 2, Vers 17 bis 24, übrigens Delian hat das in einer moderneren Übersetzung heute schon vorgelesen. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Wie Aspirin, das du nicht nimmst, wird nie eine Auswirkung haben. Vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Es ist mir noch ganz wichtig zu sagen, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es da um ein Leistungsdenken geht. Ich mache jetzt da keine spezifische Auslegung über die Bibel, über die Bibelvers, sondern zusammenfassend ist mir wichtig zu sagen, jemand, der einen Aspirin-Glauben hat, wird automatisch Werk tun. Vielleicht sind es nicht die ganz Grossen, vielleicht tut er treu die Gemeinde hier in dieser Gemeinde schaffen und putzt vielleicht die Räume. Das sind Auswirkungen, weil er macht das für Gott. Wenn er es für ein Ansehen macht, damit er hier in dieser Gemeinde ein bisschen gut dasteht, dann vielleicht nicht. Aber grundsätzlich geht es mir nur darum, jemand, der wiedergeboren ist, also ein neuer Mensch hat, der wird automatisch Werk tun. Also kümmert euch nicht um die Werke. Macht euch keinen Druck drum, Elian. Tut mir leid, dass ich dir eine schwierige Nacht bereitet habe. Geht mir überhaupt nicht um das. Es geht mir darum, dass wir uns bewusst sind, Glauben allein, im Sinn vom Yeti-Glauben, ist nutzlos. Und nur weil irgendeiner sagt, er glaubt an Gott, heisst das jetzt einfach mal noch gar nicht. Aber wenn jemand einen Aspirin-Glauben hat und automatisch durch das Werk tut, dann ist das, was sich Gott wünscht. Und es ist mir vor allem um das gegangen, das Bewusstsein zwischen diesen beiden, dass wir das Gleiche verstehen, wenn wir von Glauben reden. Finde ich grundlegend, vor allem, wenn wir das Thema so im Zentrum haben. Und vielleicht noch abschließend zu dem Gedanken, oder beim Abraham ist er ziemlich hart auf hart gekommen. Er musste seinen einzigen Sohn opfern. Und er hätte jetzt können sagen, ja Gott, ich glaube, dass du der Größte bist und ich tue meinen Sohn auch opfern, wenn es denn nötig ist, aber ich glaube da. Ich glaube an dich. Hat das gelangt? Er ist mit seinem Sohn auf den Berg und hat einen Altar errichtet und kurz vor knapp hat Gott eingegriffen und gesagt, danke, ich glaube dir, dass du wirst tun. Gott hat es auch ohne das gewusst. Aber für ihn ist es eine Entscheidung gewesen, dass er seinen Glauben hat, er im Vertrauen darauf, dass wenn er jetzt seinen Sohn opfert. Entweder stirbt er nicht dran oder er wird wieder belebt. An das hat er wahrscheinlich geglaubt, weil er hat ja die Verheißung gehabt, dass er wird wie Sand am Meer nachkommen haben. Also er hat seinen Glauben konkret können umsetzen und in relativ harten Prüfung bestanden. So können wir da hoffentlich schliessen und ihr könnt jetzt wieder einschlafen am Abend. Ihr müsst also kein Werk tun, sondern ich glaube daran, dass ihr Werk tun automatisch, wenn ihr ernsthaft wiedergeboren seid. Und so kommen wir jetzt auf die letzte Folie. Und bevor wir die starten, noch ein kurzes Erlebnis aus Amerika. Und zwar bin ich früher noch für Bosch und die SEG auf Montage. Und dort haben wir relativ auf einer grossen Anlage müssen eine Installation machen. Und in Amerika, oder in den meisten nicht Kantonen, in den meisten Ländern, musst du ab 3 Meter angeseilt sein. Wir waren auf 5 Meter oben. Gewesen. Und dann haben wir dort müssen uns anseilen. Und der, der oben ist, hat müssen, wie auf so einer Kranenbahn sich reinhängen und dann konnte man überziehen, über die Anlage und dann runterlassen. Und der ist dort oben und dann hat er gemerkt, das ist aber hoch. Und hat sich nicht getraut, zum reinhängen zu lassen. Ähnlich wie vorher der Jungscherler. Dann sagt er, du, meinst du, der hebt? Dann habe ich gesagt, warte, da unten steht etwas. Dann ist gestanden, ist auf so einer amerikanischen Einrichtung gewesen, 2200 Kilo hebt das Ding. Wie schwer bist du? 80. Gut. Heb dich da? Ja. Also hang rein. Nein. Wie findet er raus, dass es hebt? Oder? Nur wer sich reinfallen lässt, kann Gott heben. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, oder viele Leute, es gibt 2-3 Leute in meinem Umfeld, wo ich zum Teil mich austausche, die lassen sich nicht fallen. Die wälzen ihre Probleme und besprechen es mit mir oder mit anderen und diskutieren darüber, aber sie lassen sich nicht in das Seil fallen. Und das ist die Idee vom Glauben, oder? Die Auswirkungen in unserem Alltag funktionieren dann, wenn wir uns in Seil fallen lassen, sonst bringt das Seil relativ wenig. Und so kommen wir jetzt auf die letzte Folie und will hier noch 2-3 Sachen klärend reinbringen, weil es mir wichtig ist. Und zwar das eine hat schon zu viel Not geführt. Und darum habe ich heute extra die Größe vom Glauben versucht, nicht zu zentral zu wählen. Und zwar, wenn nicht jemand krank ist, ist dann automatisch ein grosser Glauben auch führt dazu, dass er geheilt wird. Ich kenne eine Gemeinde in unserem Umfeld, wo das so sieht. Ich sehe das nicht so. Ich beweise es auch, oder ich führe nachher auf, wieso. Ich kenne die Bibel, klar gibt es den Segen. Gott gibt den Segen und den Segen können wir beeinflussen, wie wir uns verhalten, aber ein grosser Glaube ist nicht einfach automatisch auch zum Beispiel eben heilig. Grosser Glaube führt nicht automatisch zu einem grossen Segen. Weil, um was geht es beim Glauben? Beim Glauben geht es nicht um den Glauben. Beim Glauben geht es immer um das Objekt, an das ich glaube. Immer. Das ist das Entscheidende und das Zentrum. Der Krieg hat mal ein Beispiel gebracht mit dem Baum und den Ästen und den Früchten. Wir sollten nicht auf unsere Früchte schauen, ob ich jetzt einen guten Glauben habe, ob ich ein guter Gläubiger bin, wie viele Leute habe ich schon zum Glauben gebracht, sondern ich muss auf den Stamm schauen, auf Gott. Das ist mein Job. Und genauso ist es hier auch gemeint, es geht nicht darum, wie gross mein Glauben ist, sondern konzentriere mich einfach auf Gott. Ich lese aus dem Hebräer 11, Vers 32, der Vers, der dort anfängt. Und zwar steht dort im Hebräer, übrigens, Mein grosser Wunsch wäre, wenn ihr in den kommenden Wochen würdet, einfach den Hebräer 11 lesen. Von Anfang an, ich tue nur einen kleinen Ausschnitt. Ich finde den genial. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Versöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Die Glaubensvorbilder im Hebräer, es werden noch viel mehr aufgeführt. Ich habe jetzt eben nicht alle können lesen. Oder der Petrus ist befreit worden aus dem Gefängnis. Der Jakobus ist enthauptet worden und der Stephanus ist gesteinigt worden. Haben jetzt die einen kleinen Glauben gehabt? Haben die einen grossen Glauben gehabt? Mir geht es wirklich darum, messen wir uns nicht an unserem Glauben, sondern messen wir uns vielleicht am Gehorsam, wenn es etwas zu messen gibt. Aber auf keinen Fall macht eure Umstände abhängig von eurem Glauben. Das führt nur zur Not. Macht das auf keinen Fall. Ich habe das zeitweise gemacht. Ich habe gesagt, ja, aber, und zwar ein bisschen motiviert von jemandem aus meinem Umfeld, der gesagt hat, da ist ein Fluch auf dieser Familie. Darum geht es denen schon schlecht. Die haben keinen Segen. Wäre ich vorsichtig. Es ist für mich jetzt auch nicht das Zentrale am heutigen Morgen. Aber mir geht es darum, dass wenn wir jetzt über das Thema Glauben zum Abschluss kommen, dass wir es richtig einsetzen. Mir geht es wirklich darum, dass wir uns auf den Stamm, auf die Sticke konzentrieren und nicht an unserem Glauben arbeiten wollen, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen, wer Gott ist und nicht, was meine Leistung daraus ist. Und so weiss ich jetzt nicht, ob du da rein hockst und einen Yeti-Glauben hast, das ist gut. Wenn du der Meinung bist, willst du dem etwas ändern, dann will ich dich motivieren, ob du jetzt allein oder zu jemandem gehst, wo du mit dir zusammen den Schritt vom Yeti zum Aspirin-Glauben macht. Ich habe Aspirin im Auto, wenn jemand braucht. Vielleicht hockst du da rein und hast einen Aspirin-Glauben und denkst, alles langweilig, was er erzählt hat, dann tut es mir leid. Dann kannst dich aber vielleicht mit dem Thema Gehorsam auseinandersetzen, wie wir heute gehört haben. Glaube führt zu Gehorsam. Wenn jemand schon immer das Thema Gehorsam im Griff hat, dann tut es mir auch leid. Dann kann er weitere Werke tun oder eben sich auseinandersetzen mit der Größe von Gott und dann automatisch Werke tun und nicht solche, die wir uns krampfhaft aus den Fingern saugen. Und wenn du keins von beiden bist, also weder ein Yeti-Gläubiger noch ein Aspirin-Gläubiger, dann bin ich beeindruckt ab dem grossen Glauben, den du hast. Du glaubst nämlich alles andere. Auch das kann ich verstehen. Ich habe einen Bruder, der so ist, und dann ist er noch relativ gescheit dabei. Dann möchte ich dich herausfordern, halte dich an die Leute, die mit den Blättern rascheln. Halte die Leute, die du siehst, anhand von ihrem Leben, da mal etwas sein, das nicht ganz Standard ist. Die, die anhand, durch das, dass sie eben den Glauben und die Existenz von Gott aufzeigen, den Wind, der die Blätter zum Rascheln bringt, halte dich an diese Leute und prüfe sie, fordere sie raus und dann wird selbstkritisch, ob dein ganz grosser Glaube, der alles andere glaubt, der richtige Weg ist. Und so schließe ich mit dem letzten Geschichtli-Beispiel aus meinem Umfeld. Ich habe einen guten Kollegen von relativ lang zurück, der einen alten Volvo hatte. Und mit dem alten Volvo hat er auf Schweden fahren, zurück in die Heimat von dem Auto. Volvo ist eine schwedische Marke. Und er ist mit, und er hat uns das gezeigt, oder? Eine alte Klapperkiste. Und das Beispiel ist mir darum in den Sinn gekommen, oder? Der hat uns relativ fest müssen glaubwürdig machen, dass er es schafft mit dem Auto auf Schweden. Wenn er jetzt gesagt hat, ja, ich habe hier einen neuen Range Rover, top neu, volle Ausstattung, alles okay, wäre das relativ locker gewesen, denke ich, um auf Schweden zu fahren. Und so möchte ich euch motivieren, überlegt euch, ob euer Gott ein alter Volvo ist oder ein neuer Volvo XC90, top Ausstattung. Überlegt euch und geht mit dem in die Woche. Habt ihr wirklich so einen Volvo-Klapperkiste, den ihr nicht zutrauen könnt? Wo ihr, wenn ihr von dem Gott erzählen müsst, müsst ihr 100 Mal erklären, dass er wirklich gut ist. Oder haben wir einen Gott in unserem Rücken, der problemlos auf der Schweden fährt? Ich wünsche, dass ihr mit Selbstbewusstsein in die Woche gehen könnt und wissen, wir haben einen schlauen Volvo zuhause, den wir nehmen können für auf Schweden. Und das bewirkt Wunder, glaubt mir, in unserem Leben. Wenn wir mal wüssten, wie gross Gott ist, wenn wir das mal wüssten, wie einfach wäre es doch zu vertrauen. Ich will, dass ihr das mitnehmt am Schluss. Mindestens für die, die einen Aspirin-Glauben haben. Die anderen kann ich sowieso nicht vorgeben oder überhaupt niemandem. Aber ich will euch motivieren, euch mit dem Volvo auseinanderzusetzen. Es wird extrem einfach. Und auch wenn ihr, immer wenn ihr irgendwo seid, nicht, wenn ihr mir von einem alten Volvo erzählen müsst, ist doch das mühsam. Wenn ihr von einem schönen neuen Volvo erzählen könnt, dann macht euch das einen ganz anderen Spass und ihr könnt mit Selbstbewusstsein von eurem Gott erzählen. Aber ihr müsst ihn kennen und da möchte ich euch motivieren, für die, die dort noch ein bisschen Nachholbedarf haben, ich bin einer von denen, euch dran zu machen. Ich will zum Schluss beten. Herr, wir sind dankbar, dass wir jemanden mit dir haben, der wasserdicht ist, wo ein dickes Eis ist, wo es so einfach wäre zu vertrauen. Und da sind wir dankbar, dass wir eben einen Gott haben, der einfach verhebt. Dass wir jemanden haben, der über unserem Leben steht, ein Projektleiter, der das Projekt von uns im Griff hat. Wo wir uns reinkeilen können und wissen, das hebt jemand. Wir sind dankbar, dass wir uns nicht mit irgendwelchen Religionen, Überzeugungen oder was abfinden, sondern wir haben alles, was wir brauchen in der Bibel und wir können direkt zu dir kommen, in jeder Situation, Tages- und Nachtzeit. Wir haben den vollen Service. Besten Dank, Herr, haben wir da mit dir. Amen.